Herzlich willkommen zu Die Macht der Epigenetik, dem Podcast von Healversity mit den Gastgebern Timo Janisch und Dr. Manuel Burzler. Hier erforschst du die faszinierende Welt der Epigenetik und wie sie unser Leben beeinflusst. Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Die Macht der Epigenetik von Healversity. Heute zu Gast Caroline Limburg. Hallo Caroline, schön, dass du dir die Zeit nimmst. Du bist selbst Coach, du bist Autorin, du bist Visionärin, du bist aber auch Mentorin und du bist auch Expertin für Rauh- und Sperrnächte. Ja, du bist auch bei uns und hältst immer mal wieder Meditationen in der Healversity-App und unterstützt uns da auch bei Healversity, was großartig ist. Ja, schön, dass du da bist. Schön, dass du dir heute für dieses Thema die Zeit nimmst.
Vielen Dank, dass ich da sein darf.
Ja, wir sprechen ja heute über Sperr- und Rauhnächte. Ich persönlich habe nicht so viel Erfahrung damit. Ich bin da auch nicht so tief drin. Deshalb finde ich super spannend, was du uns da so mitteilst. Du nutzt es ja auch viel für dich. Was genau sind denn die Sperr- und Rauhnächte? Kannst du da uns so ein paar Hintergrundinformationen geben? Vielleicht, wie es entstanden ist, was das Ganze bedeutet?
Das zentrale Element für beides, also für die Sperrnächte und für die Rauhnächte, ist die Wintersonnenwende. Das bedeutet, dass diese beiden Zeitabschnitte im Winter sich vor und hinter der Wintersonnenwende ansortieren. Mit den Sperrnächten geht man rein in die absolut tiefste Dunkelheit des Jahres und auch richtig tief rein in den Winter. Also offiziell fängt der Winter ja auch mit dem 21. Dezember an. Das heißt, das ist der Beginn der tiefsten Dunkelheit und der kältesten und härtesten Jahreszeit überhaupt im Jahreskreis. Und mit dem 21.12. kommt dann das Licht irgendwie wieder zurück, ohne dass man es sofort spürt. Und da schließt sich auch tatsächlich direkt die erste Zweideutigkeit mit rein über den Zeitraum, wann das denn genau stattfindet, weil die Wintersonnenwende am 21.12. ein astrologisch eindeutiges Ereignis ist. Die Sperrnächte finden 12 Tage vorher statt und die Rauhnächte finden, ja, wann finden sie eigentlich genau statt? Sie beginnen für manch einen am 21.12. Für die allermeisten ist die erste Rauhnacht die Nacht vom 24. auf den 25. Dezember. Und dann sind es 12 Nächte. Die letzte Nacht ist die Nacht vom 5. Januar auf den 6. Januar. Und mit den Heiligen Drei Königen endet das Ganze. Entstanden ist das aus dieser Notwendigkeit in dieser dunklen Jahreszeit. Das ist eine nordische Tradition. Es ist eine nordeuropäische Tradition. Und aus dieser Dunkelheit und dieser kalten Jahreszeit heraus, wo sowieso nicht mehr viel ging, hat man sich zusammengerauft. Man ist als Gemeinschaft zusammengekommen, um diesen harten Winter zu überstehen. Und einen Winter zu überstehen war tatsächlich auch etwas, was nicht selbstverständlich war. Licht und Wärme waren nicht selbstverständlich. Und in der Gemeinschaft war die Überlebenschance wesentlich größer. Und dann kommt natürlich noch eine ganz große spirituelle Komponente rein, eine Komponente von großen Traditionen, über die ich gerne gleich auch noch was erzählen möchte, wenn euch das oder wenn dich das interessiert.
Auf jeden Fall, genau. Vielleicht noch ganz kurz, bevor wir da reingehen. Kannst du noch was zur Begrifflichkeit sagen? Also ich finde es super spannend, aber wofür steht denn das Sperr, also Sperrnächte, und wofür steht das Rauh?
Das Sperr ist, es kommt vom Wegsperren. Die Sperrnächte sind auch tatsächlich etwas, was erst in den letzten paar Jahren so aufgeschwappt ist, wo ich tatsächlich auch nicht total tief drin stecke in irgendeiner alten Tradition, die weiß ich nicht genau. Die sind in den letzten paar Jahren aufgetaucht. Es ist total logisch, dass mit dem Ausklingen des alten Jahres die letzten Arbeiten beendet werden, dass alles weggesperrt wird, dass alles in Ordnung gebracht wird, was noch in Ordnung gebracht werden muss, um sich dann auf diese Zeit der totalen Stille, die auf diese Wintersonnenwende folgt, auch einstellen zu können. Mhm. Und es gibt die Tradition, dass man während diesen Zeiten auch nicht arbeitet. Das hat einen spirituellen Hintergrund, weil diese Dunkelheit, es folgt dem femininen Prinzip. Und da steht eine Göttin dahinter und die kennen alle, aber keiner weiß, dass es eine Göttin ist und das ist Frau Holle. Und Frau Holle ist die, das ist die Muttergöttin. Das ist die, im Indischen kennt man auch diese dunkle Mutter. Man kennt die Energie der dunklen Mutter, aus der alles Leben entstanden ist, und das ist in unserer europäischen Tradition Frau Holle. Und wenn wir in diese Dunkelheit reingehen, dann gehen wir ja in einen Ort, aus dem wir gekommen sind. Wir sind ja alle aus der Dunkelheit geboren worden, in der einen oder anderen Art und Weise. Also entweder nimmt man die dunkle Gebärmutter oder man geht spirituell noch tiefer rein und sagt, naja, aber aus der Dunkelheit wurde ja auch das Licht geboren. Und im Jahreskreis wird ja am 21.12. aus der Dunkelheit das Licht wieder neu geboren, wobei es ein Geburtsprozess ist, der nicht so schnell geht. Mhm. Genau. Und weil man es weggesperrt hat, das ist jetzt eben der Teil, der in den letzten Jahren auch über Social Media ins Bewusstsein geschwappt ist bei uns, nennt man es Sperrnächte. Und die Rauhnächte, die haben verschiedene Herleitungen. Eine der wahrscheinlichsten und schlüssigsten Herleitungen kommt von Rauch. Mhm. Weil man traditionell während der Rauhnächte, die natürlich auch raue Winternächte sind, etymologisch keine Ahnung, wo rau eigentlich herkommt, wie man das weiter in die Vergangenheit verfolgt, aber ja, die Winternächte sind rau, die Winternächte sind hart, aber man hat mit Rauch gearbeitet, um die Räume auszuräuchern, um die Räume zu klären. Und alle, die ein bisschen spirituell unterwegs sind, wissen auch, dass man mit Kräutern, die meisten machen es mittlerweile mit Palo Santo und Salbei, die überhaupt nicht heimisch sind, man hat dafür heimische Kräuter genommen, die Räume ausgeräuchert und damit die Energie geklärt. Wenn man sich überlegt, dass man als Gemeinschaft nur überlebt hat, wenn man zusammengerutscht ist, damit man gemeinsam das Feuer teilen kann, gemeinsam das bisschen Wärme und Licht, was da ist, teilen und hüten kann. Und wenn man weiß, dass das Räuchern von Weihrauch zum Beispiel tatsächlich eine antibakterielle und ich bin mir nicht ganz sicher auch antivirale Wirkung hat, war das total sinnvoll, jeden Tag in dieser Enge, in dieser Dunkelheit, in der Kälte tatsächlich zu räuchern, damit man als Gemeinschaft eine gesündere, keimfreiere Atemluft hat. Mhm. Und deswegen die Rauhnächte, die Rauchnächte, weil man jeden Tag räuchert man das Zuhause aus. Jeden Tag räuchert man die Ställe aus, die Aufenthaltsräume aus, um die bösen Geister zu vertreiben, die schlechten Energien zu vertreiben. Aber eben auch, es hat diesen Nebeneffekt, dass man tatsächlich etwas sehr, sehr Gutes im Kontext von Keimbelastung in der Luft, in engen, warmen, schlecht belüfteten, verqualmten Räumen angerichtet hat.
Spannend. Das heißt im Prinzip, es ist einmal so aus der Astrologie entstanden tatsächlich, ja, durch die Sonnenwende, wenn ich es richtig verstanden habe. Mhm. Und dann auch so eine nordische Tradition. Und spannend ist ja auch, was du sagst, im Prinzip diese Tatsache, dass Weihrauch beispielsweise klärt, also dass das antibakteriell oder antiviral wirkt, heißt im Prinzip, da haben die Menschen ja schon so eine innere Intelligenz mitgebracht, indem sie gewisse Rituale früher etabliert haben, ohne dass sie vielleicht genau wussten, was passiert da bei dem Ganzen. Also könnte man sagen, es ist auch so einer inneren Intelligenz, Intuition heraus entstanden, oder?
Ist eine Deutungsweise, wobei ich glaube, dass wir die traditionellen und kulturellen Riten echt unterschätzen, wenn es darum geht, wie genau haben die eigentlich verstanden, was da passiert. Ja. Ich glaube, wir unterschätzen das Verständnis. Ich glaube, dass das Verständnis vielleicht nicht mit der heutigen Wissenschaft gleichzusetzen ist, also im Sinne von die Lehre von Bakterien und Viren, das hat man vielleicht nicht gewusst. Man hat dafür aber andere Dinge wesentlich besser verstanden, als wir das heute tun. Mhm. Genau. Ein weiter wichtiger Aspekt von dieser Zeit, dass, also im Sinne von wir räuchern, wir lassen die Arbeit komplett ruhen, wir gehen in die Stille, wir lassen die Arbeit ruhen zu Ehren von Frau Holle und gehen rein in die innere Einkehr. Und in der Zeit der Sperrnächte, die vor der Wintersonnenwende liegen, geht es darum, wenn man da jetzt selber Rituale spinnen möchte und selber das für sich nutzen möchte, geht es darum, einmal kontemplativ Rückschau im vergangenen Jahr zu halten. Das heißt, man bewegt sich so Monat für Monat durch das vergangene Jahr, 12 Monate an der Zahl, und schaut mal nach. Was habe ich gelernt? Was habe ich erlebt? Wo bin ich gestrauchelt? Welche Dinge trage ich noch in mir an Groll, an Reue, an Vorwurf, an Erlebnis, die ich ehrlich gesagt im neuen Jahr überhaupt nicht gebrauchen kann, weil ich will ja eigentlich nach vorne gehen. Und dann kann man für sich selber einfach jeden Tag vor diesem 21. Dezember einmal innehalten und still werden und in die Retroperspektive gehen. So, was war eigentlich los? Was war das für ein Januar? Oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, was ich gemacht habe. Mensch, was habe ich denn gemacht? Will ich das nochmal so haben oder will ich es besser haben? Das hat einen sehr, sehr modernen, also einen sehr, sehr praktischen Ansatz für das, was wir ja heutzutage wollen. Wir haben nicht mehr das Thema mit Feuer und, also ich meine, wir drücken auf den Knopf und das Licht ist an und wir drehen die Heizung hoch und sagen, oh, ist schön warm. Was machen wir heute? Wollen wir einen Spieleabend machen? Das gab es damals nicht. Damals haben die echt da gesessen und mit einer Kerze noch irgendwie versucht, alles in Ordnung zu bringen, was in Ordnung gebracht werden kann, um dann in die totale Stille zu gehen, in den totalen Stillstand, denn das Jahresrad stand still. Und es durfte nichts gedreht werden. Kein Spinnrad durfte gedreht werden, keine Wäsche durfte gedreht werden, kein Topf durfte gerührt werden. Rühr nicht mehr an den alten Geschichten, lass sie einfach los. Und in dieser Zeit nach der Wintersonnenwende und fang an, wann auch immer du das für dich fühlst. Es passt wunderbar rein vom 24. bis zum 5. Januar, also 24.12. bis 5. Januar. Wenn du das fühlst, dann fang da an, aber bereite dich bereits ab dem 21. vor. Beziehungsweise bereite dich ab schon vorher vor. Geh in die Retro-Perspektive, geh in die Einkehr, nimm dir Zeit und dann lass die Zeit stillstehen. Wir finden das Rad übrigens wieder im Adventskranz. Also im Sinne von das Jahresrad und die Ankunft, das Hinzählen, die Wiederankunft des Lichtes, das finden wir immer noch in unseren Traditionen wieder.
Spannend. Ja, es ist interessant, weil im Prinzip ist es ja, wir haben ja, also zumindest mein Gefühl, ich weiß nicht, wie du das siehst, wir haben ja so ein bisschen in unserer westlichen Lebensweise so diese Verbindung zu diesen alten Traditionen, die ja diese Weisheit auch in sich bergen, mehr und mehr verloren, also so auch in unserer Gesellschaft, so wie wir sie leben. Und was du ja machst, ist, du verbindest sozusagen die Menschen auch wieder damit mit einer alten Tradition. Und jetzt hast du eben davon gesprochen, dass es da so eine, hast du vielleicht auch schon angesprochen zum Teil, so eine spirituelle, wichtige Komponente und Bedeutung gibt dahinter. Kannst du dazu nochmal was sagen?
Naja, wir haben eben, wir haben einfach eine Kultur aus Europa mit unseren eigenen Göttern und Göttinnen, eine Wertschätzung von männlicher und weiblicher Energie mit eigenen Namen, mit eigenen Ideen dahinter. Also die Rauhnächte und die Sperrnächte, die werden auch unterschiedlich ausgelegt und unterschiedlich ausgedrückt. Also ein anderer Gott, der da eine Rolle spielt, ist Wotan. Wotan, der in Form von einem Eber daherkommt und dann mit ganz viel Macht und Kraft das Rad der Zeit wieder andreht. Aber eben erst ein bisschen später, das braucht Kraft. Also da kommt so, und da kommt übrigens das Glücksschwein her. Von diesem Eber, der das Rad fürs neue Jahr wieder in Bewegung bringt. Das Jahresrad steht nämlich irgendwann nicht mehr still, sondern wird mit der Ankunft des Lichtes nach den Rauhnächten wieder angeworfen. Und da soll ja Glück mit dabei sein. Also hat man da, das Glücksschwein ist übrig geblieben. Und der Fliegenpilz, den wir uns gegenseitig geben, um uns Glück, also der Fliegenpilz ist ja auch ein Symbol für Glück, da hat man das Schweinchen mit dem Kleeblatt drauf und dem Fliegenpilz in der Hand. Die nordischen Schamanen, die haben zur Wintersonnenwende aus Fliegenpilzen, ich weiß nicht, wie sie die zubereitet haben, aber ich weiß, dass sie die konsumiert haben, um auf schamanische Innenschau zu gehen, um herauszufinden, was passiert denn in der Zukunft. Wie geht es denn für mich in der Zukunft weiter? Wie geht es für die Gemeinschaft weiter? Was gibt es da zu ergründen und zu erkunden während einer ganz, ganz tiefen inneren Einschau? Wenn wir über Schamanen sprechen, dann denken die meisten immer gleich irgendwie Südamerika, ja, die Schamanen, die kennen wir, aber wir haben unsere eigenen gehabt. Wir haben die nur vergessen. Die sind sehr gründlich vertrieben worden durch die Kirche.
Ja, spannend. Kannst du... Also wenn ich jetzt so zuhöre, dann kriege ich irgendwie Lust, das auszuprobieren. Kannst du vielleicht auch mal für die Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht mal so aus eigener Erfahrung schildern, weil du wirst es ja regelmäßig jetzt auch schon über eine lange Zeit immer praktizieren sozusagen, auch nach den Traditionen. Was ist deine Erfahrung? Was erlebst du da und wie gehst du aus dieser Zeit wieder heraus?
Ich mache es tatsächlich nicht traditionell. Weil ich selber sehr, sehr verankert bin im indischen, also ich unterrichte ganz, ganz viel aus dem Kundalini-Yoga. Ich fühle mich mit den indischen Namen und Gottheiten sehr, sehr vertraut und ich praktiziere ganz, ganz viel Atemtechniken, ganz, ganz viel. Ich Teilweise habe ich einen modernen Mashup aus Transformational Breathwork und modernen Atemtechniken. Die kennen auch ganz viele, die Atemtechniken zum Einschlafen, den Box Breathing kennen, glaube ich, alle, um für fokussierte Aufmerksamkeit zu sorgen. Und so kannst du eben über verschiedene Atemtechniken innere Zustände gezielt erzeugen. Und es sind Zustände, wo dein Default Mode Network im Kopf, also es gibt diesen Teil in deinem Kopf, der sortiert und analysiert und bewertet, und im Indischen sagt man, das ist der Monkey Mind. Der hat Quatschi im Kopf, der einfach nie still ist, wo man echt denkt, oh. Und sobald der mal ruhig wird, also der hat eigentlich eine ganz tolle Aufgabe, nämlich sortieren, strukturieren und einen Flow aufrechterhalten. Aber wir haben viel zu viel Input, rund um die Uhr viel zu viel Input. Und es kommt überhaupt nicht mehr zu diesem ruhigen Moment. Und du kannst aber gezielt über Atem verändern, wie du im Gehirn gerade tickst und welche Gehirnregionen gerade super aktiv sind. Und du kannst über bestimmte Positionierungen von deinen Augen, gekoppelt mit Atemtechniken, gekoppelt mit Fingerübungen, ich halte es hier einmal in die Kamera, ne? Kannst du Zustände erzeugen, von denen ich persönlich überzeugt bin, dass die Menschen damals genau das intuitiv getan haben. Einfach so, weil es der Alltag war. Und ich kreiere das, weil ich als Mutter und Solopreneur und Mentorin und Halleluja, also ich habe viel auf dem Zettel. Wir leben in einer Welt mit einem Demand, also mit einer Anforderung an uns, darin einen Weg zu finden, der reinpasst in diese hohe Geschwindigkeit, in die wir uns alle reinbegeben, ob wir wollen oder nicht. Das hat einen anderen astrologischen Hintergrund. Wir bewegen uns in ein Luftzeitalter rein, wo die Geschwindigkeit steigt. Wir sehen das an Social Media, wir sehen das an der Entwicklung von der KI, die rasant schnell ging. Und ich sage euch, das ist erst der Anfang, es wird noch schneller gehen. Es wird noch schneller werden. Und ich persönlich nehme mir deswegen diese Praktiken, die ich aus dem Kundalini-Yoga und aus der Atempraxis kenne, um in mir innere Zustände zu erzeugen, die die Menschen damals ganz automatisch hatten. Denn immer wenn du monoton, körperlich und in Ruhe tätig bist, fängt dein Default-Mode-Network an, anders zu funktionieren, und es stellt sich ein Zustand von Flow ein. Und im Zustand von Flow hast du völlig andere Geistesblitze, hast du völlig anderes Verstehen, hast du völlig anderes inneres Erkennen, und auf einmal macht so viel Sinn. Und auf einmal fällt alles an seinen Platz. Und auf einmal ist Meditation etwas Wunderschönes und nichts, wo du aufspringen und weglaufen willst. Das bedeutet, wenn ich durch eine solche Zeit im Jahr durchschreite, dann nehme ich mir noch bewusster als sowieso schon jeden Tag die Zeit, Rückschau zu betreiben für die Zeit vor den Rauhnächten, vor dem 21.12. Und für die Rauhnächte nehme ich mir ganz bewusst jeden Tag Zeit, diesen inneren Zustand herzustellen, diesen tief verbundenen inneren Zustand. Und dann schaue ich aber auch gezielt hin, was erwartet mich? Was kommt auf mich zu? Welche Pläne und Ideen entstehen durch die Stille in mir? Weil das gibt mir Hinweise, die ich nicht, ich kann mich auch an ein Reißbrett setzen und sagen, ich plane jetzt mal mein Jahr, ich mache mal einen Jahresplan, wir wollen dann und dann das und das durchsetzen, brauchen dann die und die und die Kampagne, das kann ich am Reißbrett machen. Oder ich gehe in diesen tiefen, tiefen inneren Zustand und nehme mir Tag für Tag Zeit zu beobachten, Tag für Tag Zeit zu spüren, was ist heute dran? Also wirklich konkret auf den Tag bezogen. Was passiert mir heute? Welche Themen tauchen heute auf? Was ganz, ganz viele machen, ist Orakelkarten ziehen. Ganz, ganz viele finden Orakelkarten ziehen Spitzenklasse, um dann sich selber einen Meditationsimpuls reinzuholen. Oder auch diese Karten zu ziehen und aufzuschreiben oder zu fotografieren und abzulegen. Eine Karte für den Januar. Was ist im Januar dran? Und wir sind ja so kreativ, jeder für sich, aus solchen Orakelkarten exakt das rauszulesen, was wir selber brauchen, weil jeder was anderes rausliest, passend für das eigene Leben. Und das dann auch nicht verändern zu wollen, sondern so da sein zu lassen. Also so reise ich persönlich durch diese Zeit. Das zentrale Element ist innere Einkehr und die Zeit dafür. Die Ruhe, das Jahresrad steht still. Und es ist nichts wichtiger als dass es auch stillstehen darf, sonst kriegt Frau Holle schlechte Laune. Ja, und ja. Mit der ist nicht zu spaßen.
Ja, ist schön, was du sagst. Und auch nochmal wirklich dieser Vergleich, Default Mode Network, wenn ich immer mein Problem in der Planung hänge. Im Prinzip würde ich jetzt schon wieder anfangen zu planen fürs nächste Jahr auf dieser rationalen Ebene, wäre ich ja schon wieder genau da drin, sozusagen. Ja. Also ich brauche wirklich dieses Erkunden meiner inneren Welt, die ja auch so unaussprechbar ist. Diese Wiederverbindung würde ich jetzt herausfinden. Diese Wiederverbindung zu mir, zu dem, was so in mir passiert. Zu meinen eigenen Gefühlen, Emotionen, Einsichten. Ja, dafür kann es gut genutzt werden. Und das, was du auch gesagt hast, die Welt dreht sich schneller, nehme ich auch so wahr. Ist eine sehr, sehr große Herausforderung, tatsächlich auch für mich persönlich, für unser ganzes Team, auch bei Hillversity. Wir merken, da beschleunigt was und wir versuchen immer mal wieder auf die Bremse zu treten, aber dafür ist halt sowas wirklich eine gute Möglichkeit, da mal innezuhalten, ja, und zu schauen, okay, was kann verändert werden. Hat tatsächlich das auch körperliche Aspekte? Also wenn jetzt beispielsweise das so eine ganz dunkle Jahreszeit ist, wirkt vielleicht auf unser Hormonsystem, also da passiert ja auch viel, oder?
Dazu findet man in den klassischen Rauhnachtskursen nichts. Also da spricht keiner drüber, aber es ist tatsächlich etwas, was ich wahnsinnig spannend finde und es kaum erwarten kann, bis ich über die ersten Studien stolpere, um das mal nachzuforschen, weil es das hat was mit Meditation zu tun. Das hat was damit zu tun, wann ist der perfekte Zeitpunkt für Meditation und welche hormonelle Ausschüttung existiert da eigentlich in mir? Ja. Und wir wissen alle, wenn wir schlafen, wird, also um müde zu werden, produziert die Zirbeldrüse mit Sonnenuntergang, mit roter Lichteinwirkung, beginnt die Melatoninproduktion, die durch blaues Licht unterbrochen wird. Und dann geht man schlafen und dann durchläuft der Körper seine verschiedenen Schlafphasen und kurz vor dem Aufwachen kommt dann als Aufwachimpuls eine Cortisolausschüttung. Und es gibt im Kundalini-Yoga die Aussage, dass der effektivste Zeitpunkt für Meditation, für spirituelles Arbeiten und für innere Einsichten ist die ganz frühe Morgenstunde, die sogenannte Amrit Vela, und die liegt zwischen 2:30 und 6:00, je nachdem, wen man fragt. Ich finde das total faszinierend, weil ich umgehe ja in dem Moment einen natürlichen Rhythmus von Cortisol steigt an. Und ich gehe mit einem Rest Melatonin, mit einer Hirnfrequenz, die noch halb im Delta-Zustand ist. Also für alle, die Hirnfrequenzen noch nicht kennen, wenn wir im Wachbewusstsein jetzt, im Moment, heißt die Frequenz Beta. Und wir drehen schnell, wir sprechen strukturiert und logisch und haben dadurch aber für andere Dinge eine begrenztere Wahrnehmung. Und je mehr man in so entspannte Zustände reingeht, desto tiefer wird die innere Erkenntnis. Und das sind so verschiedene Ebenen, die man auch in der Meditation durchreißt oder eben im Einschlaf- und im Aufwachprozess. Und wenn man dann in dieses Twilight reingeht, in diese Amrit Vela, wo die Sonne dann irgendwann aufgeht, es ist vor Sonnenaufgang, dann haben wir eine ganz besondere, spezielle Hirnfrequenz mit einer ganz besonderen, speziellen hormonellen Ausschüttung. Und es ist tatsächlich eine Frage, die ich habe, was macht Melatonin mit meiner Fähigkeit zu meditieren? Was macht mein Vitamin-D-Spiegel mit meiner Fähigkeit, tiefe innere Reisen zu begehen? Das sind Fragestellungen, die hat mir bis jetzt noch keiner beantwortet. Aber ich finde es wahnsinnig spannend, weil das muss was damit zu tun haben, welche Wahrnehmungsfenster gehen auf und welche Hormone sind in meinem Körper gerade aktiv.
Ja, spannend. Du hast von Melatonin gesprochen. Da würde ich so einen Zusammenhang sehen. Gibt's ja wirklich viele Untersuchungen in der Wissenschaft, dass Melatonin selbst wiederum sehr antioxidativ wirkt und auch die Zirbeldrüse verjüngt. Und spirituell betrachtet ist die Zirbeldrüse auch so unsere Anbindung. Könnte vielleicht auch damit zusammenhängen zum Teil.
Ja, total. Also die Zirbeldrüse ist ja unser innerer zirkadianer Rhythmus. Die Zirbeldrüse, ich beschreibe das immer so, dass die Zirbeldrüse ist unser Portal in den Kosmos. Weil wir über die Zirbeldrüse wahnsinnig sensitiv auf Licht reagieren. Wahnsinnig sensitiv. Ja. Aber ich glaube, da spielen auch noch andere Faktoren mit rein. Also ich glaube, das ist total komplex und das schließt so ein bisschen den Kreis zu dem, was ich vorher gesagt habe, dass wir total unterschätzen, was die Menschen damals gewusst haben. Dass wir zu ganz viel tiefer Weisheit den Zugang verloren haben und meinen es besser zu wissen, weil wir eine Doppelblindstudie mit dreifacher Meta-Überbrückung, also eine Milliarde Doppelblindstudien als Meta-Studie analysiert haben und jetzt wissen wir endlich, was die Wahrheit ist, bis die nächste Studie rauskommt, die sagt, ach, wir können das auch noch anders sehen.
Ja, und gleichzeitig, das finde ich so interessant, auch wenn wir uns mit dem Thema Epigenetik beschäftigen, wie die Epigenetik teilweise immer wieder altes Wissen einfach nur untermauert. Ja,
und, ja voll!
Eine so interessante Sache, die fand ich so spannend, über eine Wissenschaftlerin, die sich damit auseinandersetzt, die hat gesagt, naja, in genau in dieser Zeit, von der wir gerade sprechen, wird beispielsweise viel Zimt und Nelke, haben die Menschen zu sich genommen, heutzutage auch nicht mehr so in der reinen Form. Und es wirkt tatsächlich, das sind RNA-Boten, die wirken sozusagen auf die Serotonin-Gene und führen dazu, dass wir mehr Serotonin produzieren. Und das brauchen wir genau in dieser Jahreszeit, ja, um ein bisschen uns glücklicher, ausgeglichener zu fühlen. Und dann auf einmal stoßen wir über so eine Wissenschaft nach Jahrhunderten wieder auf alte Traditionen, die das schon intuitiv richtig gemacht haben. Also es ist schon auch häufig auch in die Richtung, dass die Wissenschaft dann untermauert, was eigentlich schon lange da war. Es ist halt auch spannend.
Ja. Dafür feiere ich Dr. Joe Dispenza komplett ab. Also das ist jedes Mal, wenn er wieder so ein Ding raus hat, sage ich so, ja, genau. Es ist endlich nicht mehr spirituelles Wu-Wu, sondern ey Mann, da ist so viel Wahres drin.
Genau, ja. Ja, und gleichzeitig, ich meine, auch Spiritualität ist ja sowas Gesundes. Diese Anbindung zu haben, ja. Und es wird manchmal dann auch in den Wissenschaftskreisen so verteufelt. Und dann gibt's aber genug Studien, die zeigen, wer spirituell ist, lebt besonders ausgeglichen und glücklich, ja.
Also, ja.
Ist auch interessant. Du beschäftigst dich ja auch viel mit Journaling, ja, und du hast mich auch informiert, du hast ja im Journaling auch ein eigenes Buch kreiert. Magst du mal was grundsätzlich zum Thema Journaling sagen, wie das vielleicht auch zu den Speer- und Rauhnächten passt?
Sehr, sehr gerne. Es ist ein weiteres, also Journaling, das heißt Tagebuch schreiben, Gedanken zu Papier bringen, ist tatsächlich eines der Mittel, um durch diese Zeit zu gehen, um eine bewusste innere Einkehr zu betreiben und mal ausgedrückt wahrzunehmen, was war denn eigentlich? Dadurch kriegt man einen viel, viel besseren Überblick und durch es gibt eine Technik, die heißt absichtsloses Schreiben. Beim absichtslosen Schreiben schreibt man einfach mal los. Und nicht drei Sätze, sondern stellt sich einen Timer, wenn man das zum ersten Mal macht, vielleicht erst mal so 5 Minuten, beim zweiten Mal 10 Minuten und schreibt einfach mal los bis hin zu einer halben Stunde. Und dann wundert man sich, was da rauskommt. Dann wundert man sich, was da ausgedrückt wird, womit man im Leben nicht gerechnet hätte. Und so ein Tagebuch eröffnet ja einen sicheren Raum, dem man sich anvertrauen kann, ohne Gefahr zu laufen, darin bewertet zu werden. Wir halten alle so viel Zeug fest, so viel hatten wir schon, ne? Bedauern, Reue, schlechtes Gewissen. Und da waren sie wieder, die Glaubenssätze. Ich bin nicht gut genug, ich bin nicht schön genug. Ach, jetzt habe ich wieder 2 Tafeln Schokolade gegessen. Ich soll das doch nicht, aber ich bin einfach so willensschwach. Und das sind ja Dinge, erstens kennt sie jeder. Und zweitens kennt jeder den Effekt, es nicht teilen zu wollen, weil man sich dadurch minderwertig fühlt. Man fühlt sich dann noch schlechter. Weil man glaubt, man sei damit ganz und gar alleine und man kann das gar niemandem anvertrauen, weil in Wahrheit wollen alle nur geliebt werden. In Wahrheit wollen wir alle erkannt, gesehen, gefühlt und anerkannt werden. Du bist richtig, du bist wertvoll, du darfst genauso fühlen, wie du fühlst. Das ist in Ordnung. Das müssen wir nicht wegmachen, das müssen wir nicht besser machen, gar nichts. Und so ein Journal ist einfach ein sicherer Ort für ich kann es doch mal ausdrücken. Ich muss es nicht runterschlucken. Ich kann es einmal in einen Prozess geben, um es auch loszulassen oder um es zu erkennen. Und das ist ein totales Geschenk.
Schön, ja, und diesen Flow, den du beschreibst, ich erfahre das beispielsweise auch, wenn es um Thema Sharing geht, dass man Gefühle miteinander teilt oder in solchen Kontexten oder eben, wie du sagst, jetzt in dem absichtslosen Schreiben. wenn, sagen, einmal begonnen wird damit, wie das so aus dir herausfließt, ja, wie auf einmal das eine, und dann geht es so ein bisschen wie immer tiefer klicken, also immer so ein bisschen tiefer kommen. Je mehr ich sozusagen in diesen Fluss komme, umso mehr stülpt sich so die Innenwelt nach außen und ich kann das sozusagen greifbarer machen und damit auch lernen, das Ganze zu kommunizieren, was so in mir vorgeht. Ja. Genau, das Thema, also wie ist so ein Journal aufgebaut? Also wie kann ich mir das vorstellen? Kannst du da vielleicht ein paar Sätze noch zu sagen?
Oh, da gibt's ja ganz viele verschiedene. Mhm. Und vielleicht mache ich noch erst, lasse ich vielleicht erst noch einen kleinen Kommentar zu den Rauhnächten da, weil wir damit ja angefangen haben. Wenn du durch die Rauhnächte reisen möchtest und wenn du das für dich selber tun möchtest, dann ist so ein Journal ein Tagebuch oder ein College-Blog ohne Schnickschnack ein sehr, sehr wertvoller Begleiter, um das, was du erlebst, zu Papier zu bringen, damit du im Januar, im Februar, im März, im April nochmal nachschauen kannst, was war eigentlich in dieser Rauhnacht los? Gibt es eine Parallele? Weil es ist ja ein Blick in die Zukunft. Was habe ich da erlebt? Was habe ich da gedacht? Was habe ich mir da gewünscht? Denn ein weiteres Ritual, das ich noch gar nicht angesprochen habe, außer dass die Welt stillsteht und dass man in die innere Einkehr geht und schon mal in die Zukunft schaut, ist, dass man sich Wünsche aufschreiben kann. Das heißt, ich wünsche mir, man schreibt sich, die meisten machen es tatsächlich schon am 21.12., schreibt man sich 13 Wünsche auf. 13 tiefe, empfundene Wünsche. Und die faltest du schön zusammen. Und jeden Tag während der Rauhnächte gehst du einmal durch dein Haus und räucherst dein Haus, wenn du räuchern möchtest. Reinigst das Haus energetisch, reinigst das Haus durch Weihrauch, durch Salbei, und verbrennst einen dieser Wünsche und gibst ihn sozusagen ans Universum ab. Und da die Zettel zugefaltet sind, weißt du auch nicht, welchen Wunsch du verbrennst und welchen Wunsch du ans Universum abgibst. Ich habe die einmal aufgehoben, um zu schauen, ob sie in Erfüllung gegangen sind. Und es sind erstaunlich viele in Erfüllung gegangen. Also ich habe sie einmal nicht verbrannt, sondern ich habe sie in mein Tagebuch reingeklebt und habe dann jeden Monat im Laufe des Jahres nachgeschaut und gesagt, was habe ich mir denn eigentlich gewünscht? Was waren denn das für Wünsche? Und manche waren überhaupt völlig irrelevant geworden und andere waren einfach in Erfüllung gegangen. Und dieses Journal, da gehst du jeden Tag rein während der Rauhnächte. Jeden Tag checkst du mit dir selber ein. Jeden Tag nimmst du dir Zeit für dich, für diesen Stillstand. Jeden Tag bringst du zu Papier, was in Achtsamkeit, was habe ich erlebt, was ist mir heute wichtig, was ist mir heute übel aufgestoßen, welcher Konflikt war heute da, welches wunderbare Geschenk habe ich heute erhalten, wofür bin ich heute dankbar, und das bringst du alles zu Papier. Und am letzten Tag ist ein Zettel übrig. Wenn die 12 Nächte rum sind, ist ein Zettel übrig und das ist das Projekt, was du selber angehst und was du selber in die Welt bringst. Es ist noch so ein Ritual für die Rauhnächte, was man mitnehmen kann. Und wie man das Journal in diesen Rauhnächten nutzt. Und da gibt's natürlich schon fertige Vordrucke. Also, da gibt's vorbereitete Journals, die sich genau um die Rauhnächte kümmern, wo schon richtig schöne Reflexionsfragen drinne stehen, wenn man nämlich nicht absichtslos schreiben kann, wenn man glaubt, man hat keine Ideen. Es gibt so viele Menschen, die glauben, sie hätten keine Ideen. Ich würde am liebsten allen sagen, das ist Quatsch mit Soße. Klar hast du eigene Ideen. Du traust dich im Moment nur noch nicht, sie auszusprechen, weil du sie selber geringschätzt. Aber na klar hast du Ideen. Trotzdem hilft es, wenn jemand Fragen vorgibt, wofür bist du heute dankbar? Was wünschst du dir für den Januar? Was ist dir heute passiert? Welche Begegnungen hattest du heute? Und dann kann man eben sich an solchen Fragen entlanghangeln. Und das bringt dann die Brücke rein zum Thema Journalen, weil es gibt so viele verschiedene Formen zu Journalen. Und es gibt Journal, es gibt einfach leere, linierte Bücher. Da kann man einfach reinschreiben, was auch immer man will, wann auch immer man will, wie auch immer man will. Und dann gibt es vorbereitete Journals mit solchen Reflexionsfragen. Es gibt welche, so eine Zeile jeden Tag, Tagebücher, wo man wirklich nicht gleich diese Riesenaufgabe hat von schreib mal gleich einen Roman in ein Tagebuch, sondern eine Zeile am Tag, eine einzige Zeile am Tag als Einstieg, um mit dir selber einzuchecken. Check mit dir selber ein heißt, wer bist du heute, was brauchst du heute, was ist Sachlage heute? Und Ich selber habe ja auch schon ein Journal veröffentlicht. Das heißt Grace, Journal für Dankbarkeit, Weiblichkeit und Selbstliebe. Und ich halte es einmal hier für alle, die das Video sehen, in die Kamera. Ah ja, die Kamera nimmt es gar nicht mit, ne? So, Grace, aber ein bisschen weiter rauszoomen. So, so sieht man es. Das ist mein Journal. Und das ist erhältlich auf Amazon oder direkt über mich. Und da habe ich 23 Impulse zum Thema Dankbarkeit reingegeben. Ich beschreibe in dem Buch erst einmal, warum, also zu welchem Zeitpunkt des Tages macht Journal Sinn, warum macht Journal Sinn, aber dann eben auch wirklich 23 ganz konkrete Themenbereiche, zu denen ich etwas erzähle aus meinem Leben. Also ein Kapitel heißt das Geschenk der Krise, um mal mit Hilfe von Dankbarkeit reinzuschauen, was ist eigentlich aus mir geworden, weil ich diese Krise hatte. Wie kann ich dafür dankbar sein? Und in dem Kapitel erzähle ich tatsächlich von meiner Fliegerei. Also ich war früher Pilotin und bin mit Langstreckenflugzeugen weltweit unterwegs gewesen. Und dann kam der Tag, da durfte ich das nicht mehr. Das war schon eine ziemliche Krise, weil ich von einem auf den anderen Tag war ich dann ganz schön geerdet. Also im wahrsten Sinne des Wortes. Man nennt es auch gegroundet in der Fliegersprache. Wenn ein Flieger nicht mehr fliegen darf, ist er gegroundet. Der steht still. Und das ist mir passiert. Und das war nicht so leicht, weil da sehr viel Identität von mir mit drin hing. Und mit dieser Fragestellung da mal reinzugehen, was ist eigentlich das Geschenk in einem solchen Schicksalsschlag? Was ist das Geschenk in der Scheidung? Was ist das Geschenk im Verlust eines geliebten Menschen? Und wie kann ich dafür Dankbarkeit empfinden?
Ja.
Das heißt, in meinem eigenen Journal habe ich wirklich Themenbereiche aufgemacht, die teilweise gar nicht so einfach mit Hilfe von Dankbarkeit zu betrachten sind. Ich spreche da auch vom weiblichen Zyklus. Ich spreche da die Frage an Kind oder kein Kind. Wenn eine Frau kein Kind bekommen kann, ist das eine Wahnsinnslebenskrise. Vorausgesetzt, der Kinderwunsch ist da. Und da mal hinzuschauen, in geschriebener Form, gibt der Sache einen riesigen Ausdruck. Und dann ist es, weil es die Dankbarkeit ist, es ist ein geschriebenes Wort. Am Anfang war das Wort. Und gebe Dank und dir soll gegeben werden. Deswegen das Journal für Dankbarkeit. Und es war Dankbarkeit war tatsächlich auch der Weg für mich aus der Krise raus. Und so habe ich dieses Journal sehr, sehr persönlich gestaltet, mit sehr, sehr persönlichen Geschichten, um einen ganz, ganz tiefen inneren emotionalen Raum aufzuschließen für jeden, der mit diesem Journal arbeitet.
Schön. Gibt es die Möglichkeit, das zu verlinken? Kann man das sozusagen bei dir bestellen? Oder können wir es im Podcast verlinken? Oder wie wäre der Weg?
Der Weg ist tatsächlich entweder über Amazon oder man schreibt mir eine E-Mail. Ich habe das Buch tatsächlich, ich habe noch ein paar wenige Exemplare zu Hause, aber wir verlinken auf jeden Fall den Amazon-Link, würde ich sagen.
Super, das können wir
und,
gerne machen.
Und über meine Webseite und über die Huversity-App findet ihr mich auf jeden Fall.
Schön. Ja, finde ich schön, was du erzählst, eben auch nochmal diese Sicht aus der Warte der Dankbarkeit. Und ich glaube, manchmal ist es dann eher auch Prozesse, die da in Gang kommen, ja. Also manchmal ist es, ich kann mir vorstellen, dass auch für gewisse Dinge dankbar zu sein, da muss ich erstmal durch so einen emotionalen Prozess gehen, vielleicht auch mal was verarbeiten und dann kommt sozusagen diese Dankbarkeit, in der ich dann nochmal anders auf die Situation, auf die Erfahrung schaue. Finde ich eine tolle Ansicht, also finde ich super. Magst du was sagen? Oder?
Ja, es gibt einen Satz, den ich geprägt habe, der lautet: Was, wenn es in Wahrheit total schön ist? Der ist total schwierig, der Satz. In dem Moment, wo du nämlich irgendwie so ein ganz banales Beispiel, Frau geht zum Friseur und die Frisur ist eine Katastrophe. Was, wenn es in Wahrheit total schön ist? Weil du dann mit dieser Fragestellung tatsächlich an deinen inneren Widerstand kommst. Da kannst du hinschauen, da darfst du sagen, nein, es ist nicht schön. Ja, aber was, wenn doch? Da eröffnest du einen Raum, den Konflikt da sein zu lassen, ohne ihn verändern zu müssen und das zu betrauern, was du betrauern musst. Und das Ganze am Beispiel eines Friseurbesuches. Also manche Krise fängt genau da an.
Ja, aber es ist schön. Ich meine zum Beispiel auch, wir haben so eine Grundhaltung, wenn wir Menschen begleiten, die auch aus dem Coaching kommt, es gibt kein Versagen, es gibt nur Feedback. Und das finde ich auch mal interessant, weil häufig kommen ja Menschen, die sagen, ich habe eine Lebenssituation, in der Krise habe ich versagt, ich habe hier versagt, ich habe mit dem Job hat nicht geklappt. Und letztendlich ist es ja vielleicht sogar ein Feedback, also so, das ist sozusagen unsere Grundeinstellung, es ist ein Feedback vom Leben und vielleicht steckt ja auch gerade in diesem Feedback, zum Beispiel, dass mir mein Leben gesagt hat, hey, es gibt einen neuen Weg, es geht was Neues auf, steckt da auch unglaublich viel Dankbarkeit drin, weil wenn das nicht passiert wäre, hätte sich vielleicht auch gewisse Dinge nicht geändert in meinem Leben. Also wirklich auch nochmal diese Ansicht zu verändern, vielleicht auch auf so Lebenskrisen, finde ich schön. Ja, wenn was sind denn vielleicht jetzt so abschließend so erste Tipps von deiner Seite, wenn ich sage so, ich möchte jetzt das mal damit beginnen, Sperr- und Rauhnächte wirklich mal so umzusetzen und für mich dann diese innere Stille zu gehen. Gibt es da vielleicht für dich so 2, 3 erste Schritte? Wie kann ich beginnen?
Ich glaube, es ist total toll, es nicht ganz alleine zu machen. Das bedeutet, entweder schnappst du dir einen von den Milliarden kostenlosen Online-Angeboten oder du bestellst dir ein bereits fertiges Journal, was jemand extra für die Rauhnächte entworfen hat. Oder du suchst dir eine Freundin, einen Freund, einen Kumpel, um zu sagen, lass uns das zusammen machen.
Ja.
Man findet, also so eine ganz banale Anleitung findet man mittlerweile echt wie Sand am Meer. Und da kann man sich die rauspicken, die einem gefällt. Also man kann diesen tief kulturellen Ansatz nehmen, einfach um auch etwas zu lernen über unsere eigene Herkunft. Denn es macht was mit uns zu verstehen, wo wir kulturell verwurzelt sind. Das macht etwas mit uns, da tiefer einzutauchen. Die eigenen kulturellen Wurzeln wert zu schätzen und mit Respekt zu behandeln und nicht immer nur darüber zu bügeln, um dann zu erkennen, wo sind denn die Parallelen zu anderen Kulturen und wo sind die Parallelen in die heutige Zeit und wo braucht es eine Anpassung, weil wir heute ein anderes Leben leben.
Ja.
Aber du kannst auch wirklich schauen, welchen Schwerpunkt möchte ich setzen? Möchte ich da eine emotionale, individuelle, transformative Reise draus machen? Da gibt es Angebote, da gibt es Menschen, die sich auf Trauma spezialisiert haben, um das mit der Arbeit während der Rauhnächte, diesen Stillstand im Jahreskreis, diese Stille zu nutzen, um in die Transformation zu gehen. In Bezug auf schmerzhafte Themen. Also da würde ich sagen, schau mal, was du willst. Schau mal, was du brauchst. Bist du der Typ, ich schnapp mir einen College-Blog und kauf mir ein Orakelkarten-Set und zieh jeden Morgen meine Karte, freu mich drüber, mach einen Screenshot oder was weiß ich. Oder bin ich der Typ, ich möchte da in einem Kreis mit anderen sitzen. Ich möchte das gar nicht alleine machen. Ich möchte diese Gemeinschaft, ich wähle die Gemeinschaft, weil ich die ansonsten so selten habe. Also da würde ich tatsächlich sagen, schau mal, spür mal rein, was möchtest du? Was brauchst du? Was ist dein Schwerpunkt zum jetzigen Zeitpunkt im Leben?
Schön. Ja, vielen Dank dir. Ja, vielleicht noch wichtig, du hast ja heute Abend, gibst du ja auch einen Workshop bei uns in der App jetzt am 9.12. Und da gibt es ja die Möglichkeit, auch nochmal so ein bisschen praktisch das Ganze mitzuerleben, was du so machst. Kannst du ein bisschen was dazu sagen, dass die Teilnehmer oder die Zuhörer, Zuhörerinnen erfahren, was sie erwartet in dem Workshop?
In dem Workshop werden wir einsteigen in die Praxis der tiefen Entspannung und des entspannten Default Mode Networks, um mal hervorzuholen, worüber wir gerade schon gesprochen haben. Eine ganz, ganz große Überschrift ist das Thema Dankbarkeit für diesen Workshop, weil Dankbarkeit unser Herz aufschließt. Und es gibt kein einziges Thema, keinen einzigen inneren Abdruck, den du nicht über Dankbarkeit beziehungsweise über Herzöffnung und Mitgefühl transformieren kannst. Mhm. Und ich nehme euch mit auf eine erlebbare Reise. Wir werden gemeinsam, ich gebe mal wieder eine von meinen ganz vielen verschiedenen Atemtechniken raus und du kannst sie erleben und du kannst sie ausprobieren und du kannst spüren, was es mit deinem Körper macht, wenn der Vagusnerv dadurch tief stimuliert wird, wenn du wirklich in andere Sphären innerlich abtauchen kannst. Und das funktioniert nur, indem man es tatsächlich tut. Und ansonsten würde ich fast sagen, lass dich überraschen, weil keines meiner Worte spielt eine Rolle, bis du deine eigene Erfahrung gemacht hast.
Schön. Ja, es gibt die Möglichkeit, wenn du jetzt hier gerade zuhörst, auch noch am 9.12. beim Podcast, du kannst dir die Healversity-App herunterladen. In der Healversity-App unter Events findest du dann sozusagen den Workshop mit Caroline, den Zoom-Link dazu und kannst dem Ganzen dann beitreten. Ja, Caroline, vielen, vielen Dank dir für ja die ganzen Einsichten zum Thema Sperr- und Rauhnächte. Ich habe das Thema jetzt mal so vollumfänglich verstanden. Ich habe es immer wieder gehört, habe mich mal ein bisschen damit beschäftigt, aber nicht in der Tiefe. Deshalb vielen, vielen Dank, hat sehr viel Wert gebracht. Und ja, wünsche dir auf jeden Fall auch eine wunderschöne Zeit in den Sperr- und Rauhnächten, um in die Reflexion zu gehen. Vielen Dank dir.
Ich danke dir.
Das war es für die Folge von Die Macht der Epigenetik, dem Podcast von Healversity. Wir hoffen, dass du einige faszinierende Einblicke gewonnen hast. Wenn dich die Epigenetik genauso fasziniert wie uns und du ein Teil einer neuen Gesundheitsbewegung werden möchtest, dann informiere dich über unsere Epigenetik-Coach-Ausbildung auf unserer Webseite www.healversity.com. Vergiss nicht, unseren Podcast zu abonnieren, um keine zukünftigen Episoden zu verpassen. Danke, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal auf Die Macht der Epigenetik.